Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe uns was vorbereitet und wir sind ja in der Reihe der Psalmen und haben da schon echte Highlights gehört. Und da darf ich jetzt heute hoffentlich euch auch ein tolles Wort mitbringen. Und letzte Woche, Stefan, hast du uns ein bisschen so eine Breitseite auch gegeben, was die ganzen Psalmen so ausmacht. Und heute werden wir uns einen Psalm noch etwas genauer anschauen. Ich habe schon vor langer, langer Zeit entschieden, dass ich diesen Psalm wähle und freue mich jetzt, mit euch darüber zu sprechen. Ich möchte das Wort segnen, bevor ich es euch gebe. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Wort heute noch genauso lebendig bist wie zu aller Zeit. Und so freuen wir uns, von dir zu hören. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du offenbarst jedem von uns das, was er braucht, was heute aus deinem Wort herauskommt, dass wir es hören, dass wir es nehmen und dass jeder es nehmen kann für sein Leben, so wie er es braucht. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Ja, der Psalm 137, kein einfacher Psalm, aber wir haben ja schon letzte Woche gehört vom Stefan, dass es oftmals um die Lebensumstände auch der Menschen geht, dass es Lieder und Psalmen aus dem Leben der Menschen waren. Und das ist auch heute Morgen so. Ihr werdet merken, das ist ganz, ganz nah bei den Menschen. Und ich möchte zu Beginn kurz den Psalm lesen, bevor ich mich dann von einer anderen Seite ihm wieder nähern werde. An den Strömen Babylons, kennt ihr alle, gell? By the Rivers of Babylon. Ja? Ja? Ja, Bernhard, ja. Schon ein bisschen länger her, aber da war das ein Chart-Hit in vielen Ländern Europas über ja mehrere Wochen, ganze 40 Wochen, 30 Wochen, 70 Wochen war das ein Hit. Und alle haben ihn gesungen. Aber hey, da steckt was ganz schön Kerniges drin, das sage ich euch. Und ein Stück weit davon will ich euch heute Morgen mitgeben. Alles nett, weil das ist ein ganz schön breiter Psalm. Aber gerne Einladung, auch nachher noch alleine weiterzustöbern. An den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten, und wir dachten an Zion. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die uns verschleppt hatten, forderten uns Strophen von uns. Unsere Peiniger verlangten Freudengesang. Ja, singt uns eins der Zionslieder. Wie können wir ein Jahwelied singen auf dem Boden der Fremde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann versage meine Hand ihren Dienst. Die Zunge bleibe am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe, vergiss den Edomitern nicht, Jahwe, den Tag Jerusalems, als sie sagten, reißt es nieder bis auf den Grund. Du, Tochter Babylons, Verwüsterin, glücklich, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast, glücklich, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Boah, ja, tolles Lied, hä? Hätten wir heute Morgen aussingen sollen, oder? Ja, puh. Also ihr merkt schon, die Psalmen sind ganz breit aufgestellt. Da gibt es einiges zu hören. Und lass uns mal in die Situation hineinschauen, in der sich das jüdische Volk damals befunden hat. Ich lese nochmal ein ganzes Stück aus 2. Könige 25, die Verse 1 bis 18. Ich lese immer gern viel, auch wenn ich eigentlich kein guter Leser bin. Ich habe es mir aber aufgezwungen und je mehr ich es mache, desto besser wird es mit mir. Also hier sind wir. Da zog Nebukadnezar erneut mit einem Heer gegen Jerusalem und ließ eine Belagerungswall rings um die Stadt aufschütten. Die Belagerung begann im 9. Regierungsjahr Zidkias am 10. Januar und dauerte bis zum 11. Regierungsjahr. Zuletzt hatte der Hunger in der Stadt überhand genommen. Für das einfache Volk war nichts mehr zum Essen da. Am 9. Juli wurde eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen. In der Nacht darauf floh der König mit seinen Soldaten durch den Torweg zwischen den beiden Mauern am Königsgarten und durchbrach den Belagerungsring. Er versuchte es in Richtung Araba zu entkommen. Doch die kländäischen Truppen nahmen die Verfolgung auf und holten ihn ein. In der Abra bei Jericho ein. Ja. Sie nahmen den König gefangen und brachten ihn nach Ribla vor den König von Babylon, der das Urteil über ihn sprach. Zidkia musste zusehen, wie seine Söhne abgeschlachtet wurden. Dann stach man ihm die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Puh. Es geht weiter. Ich lese es nicht weiter, aber danach, das ist echt harter Tobak, wenn er jetzt lest, was passiert. Jerusalem wird bis auf die Grundmauern niedergerissen. Der Tempelschatz wird komplett geplündert und nach Babylon gebracht. Von der prächtigen Stadt, vom Tempel, von all dem, was das Zentrum des jüdischen Volkes ausmacht, Jerusalem, bleibt nichts und auch gar nichts übrig. Außer ein paar Bauern, die dort bleiben müssen, um die Gärten und die Weinberge zu bestellen, damit sie die Abgaben an Babylon liefern können. Ja, ich gehe nochmal in die ersten drei Verse rein. An den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten und dachten an Zion. An die Pappeln, dort hängten wir unsere Zittern, die uns verschleppt hatten, fordernden Liedern von uns. Das Volk Israel ist, wenn man jetzt den Psalm so liest, sie sprechen in die Vergangenheitsform, also wir waren dort. Sie sind offensichtlich nicht mehr dort, sie sind wieder zurück. Aber sie gedenken der Zeit durch dieses Lied, denn wir waren dort und wir waren am Ende. Wenn man das so liest, sie saßen und weinten und dachten, aber zum Singen war es ihnen nicht mehr zumute. Aber unsere Peiniger, sie verlangten Freudengesänge. Sie wollten, dass wir für sie singen. Aber wo sind wir denn? Wir sind in Babylon. Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Und fast alle Bewohner wurden mit dem König zusammen in die Gefangenschaft weggeführt. Musik, und auf das möchte ich heute ein bisschen Schwerpunkt legen auch, bewegt es mit mir mit, das Thema Musik und Singen, Lebensfreude, Instrumentenklang, all das, dazu sagten sie nein, das brauchen wir nicht mehr, das wollen wir ganz und gar nicht in unserer Lebenssituation hatten. Vermutlich hatten auch viele der Leute damals das Gefühl, Gott muss so unendlich weit weg sein. Wenn dir so viel widerfährt, wie dem Volk Israel dort, das so gepeinigt war, wo konnte da noch die Gegenwart Gottes drinstecken? Singt uns eins unserer Lieder von Jerusalem. Singt uns eins eurer Lieder von Jerusalem. Jetzt sollten sie im fernen Land Lieder anstimmen. Und wir möchten nochmal schön auf Babylon schauen. Babylon war, die Stadt war das Sinnbild für ein weltoffenes, für ein Vielgöttertum seinesgleichen. Ja, da waren alle Religionen gefragt, jeder Gott wurde gut angeschaut, hat man angeguckt, ja, wie ist der, wer ist der Beste, wen nehmen wir? Ja, und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass sie gefragt wurden, du lasst mal von eurem Gott hören. Ja, aber vielleicht auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Schadenfreude mit drin, weil man wusste ja, ihr Gott hat sie vor all dem nicht bewahrt, was ihnen passiert ist. Das Leben und der Handel blühten. Babylon war eine mächtige Stadt. Nebukadnezar, interessant, wird mehrmals von Jeremia als der Diener Gottes benannt. Der Diener Gottes Nebukadnezar hat das und das gemacht, sagte Jeremia immer. Gott hat ihn in seinen Dienst gestellt. Aber wie passt das mit all dem zusammen, was hier passiert ist? Nebukadnezar hat alle Länder und Städte um sich herum unterworfen. Gott hat sie in seine Hände gegeben. Das große babylonische Reich hat er aufgerichtet. Und Babylon als die Hauptstadt hat alles vereint. Auch die paar tausend übrig gebliebenen vom jüdischen Volk, die aus Jerusalem verschleppt wurden. Und offenbar, wenn wir jetzt diesen Psalm lesen, war all das für das Volk zu viel. Nachvollziehbar, oder? Ganz nachvollziehbar. Und sie schreiben, unsere Zittern, unsere Musikinstrumente, die hängen wir an die Pappeln. Aber wir müssen auch da genau hinhören, an den Ufern Babylons. Das war damals so ein Ausspruch, wo man gesagt hat, an den Ufern Babylons, das Zweistromland, Euphrat, Tigris fließen zusammen und genau dazwischen war dieser mächtige Stadtkern. Da war das Leben, da war Wasser, da hat die Landwirtschaft geblüht, da gab's alles, da war die Fülle. Ja? Aber das war nicht ihr Zuhause, das war nicht ihrs. Sie waren dort als die Fremden. Soweit mein erster Teil. Ich wollte uns mit hineinnehmen in die Situation. in der das geschrieben wurde oder in die diese Gedanken von diesem Psalm hineingehen. Zweiter Teil des Psalms, ich lese auch hier die Verse nochmal. Vielleicht war es ein zweiter Vers, vielleicht auch nicht. Ich habe es mal so getrennt. Wie könnten wir ein Jahwelied singen in einem fremden Land? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann versagt meine Hand ihren Dienst. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich denke. Jerusalem, wenn du nicht meine allergrößte Freude bist. Das Volk, das war am Ende, das habe ich gesagt. Wie könnten wir Gott loben? Wo ist da noch ein Lob? Wie können wir noch weiter singen? Uns bleibt nichts mehr zum Singen in diesem fremden Land. Und ich habe mir überlegt, die Gottesoffenbarung, die Nähe zu Gott, Gottes Nähe, die gab es für das Volk wo? Jerusalem und wo? Im Tempel, gell? Aber vom Tempel, vom Allerheiligsten und von ganz Jerusalem war nichts mehr da. Da war nichts mehr da, gar nichts mehr. Wow. Und wenn du vielleicht selber mal in der Situation hast, wo du denkst, Gottes Nähe gibt's für mich gerade nicht, ich spüre nichts. Vielleicht ist der Psalm für dich ein Psalm, der dann in dein Herz hineinspricht. Aber ich höre auch ganz viel hier in diesem zweiten Teil von dem Dichter, von dem Schreiber, von dem Komponisten, wenn, 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 wenn. Und das finde ich, das können wir auch in unser Leben, gell? Das können wir auch. Man sagt, ja, wenn, wenn, wenn. Und ich glaube, sie haben sich ganz schön viel eingeredet an der Stelle. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob positiv oder negativ. Aber sie sagten sich, wir dürfen nicht vergessen. Deswegen spiele ich nicht. Wir müssen es uns eintrichtern. Wir müssen daran denken. Wir müssen weiter an Jerusalem denken. Jetzt denk mal an was es nämlich gibt. Ja, aber sie sagen, wir müssen das uns bewahren. Jerusalem, du bist und du bleibst für alle Ewigkeit unsere größte Freude. Weil dort hatten wir es. Wir hatten die Nähe Gottes. Wir hatten die Gottesoffenbarung, die wir gerade vielleicht gar nicht mehr sehen oder spüren. Und zu diesem zweiten Teil habe ich für mich ein Jein gefunden. Kein ganzes Ja und kein ganzes Nein. Wozu hat denn ihre Gefühlslage geführt? Zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem? Ich möchte es mal ein bisschen auseinanderziehen. Es hat zu einem geführt, wisst ihr was? Dass dieses Buch heute da ist, dafür war Babylon nicht unbedeutend. Stefan hat es letzte Woche gesagt, die Psalmen, gell, wurden dort zu einem schönen Buch zusammengetragen. Viele sind vielleicht dort entstanden oder haben dort ihre Wurzeln. Aber das Volk Gottes hat gesagt, Mensch, was passiert denn hier? Es gibt so viele Religionen und noch viel mehr Götter. Und es gibt alles an Lebenswandel und Stil, das es gibt. Aber wir wollen uns unseres bewahren. Wir müssen jetzt dranbleiben, hier, an genau diesem Kern. Es muss zur Mitte unseres Lebens werden. Und es muss bewahrt bleiben. Eine gute Frucht, aber eine ganz gute Frucht, die bis heute hier bei uns angekommen ist. Wie gut, hä? Und wir merken schon, und ich will das nicht jetzt so links-rechts stellen, aber die Frage ist für uns jetzt im Rückblick, Babylon, natürlich die Situationsbeschreibung, die war katastrophal, aber waren die Früchte, die da rauskommen, alle schlecht? Lass uns das anschauen. Und ich denke, die Aussage, die dahinter steckt, es darf uns ganz und gar niemals passieren, dass wir Gott vergessen, dass wir Gott nicht mehr in unseren Gedanken haben, dass er uns abhanden kommt. Das ist schon eine tolle Aussage, oder? Das, was das Volk jetzt angetrieben hat, auch diesen Schreiber, war, wir wollen es nicht vergessen. Gott, auch wenn Jerusalem jetzt hinter uns liegt und wir keine Ahnung haben, wie es weitergeht, aber wir wollen dich nicht vergessen. Und es darf uns nicht passieren. Aber, und das ist mir auch so bewusst geworden, es wird hier vom Tempel und von Jerusalem gesprochen. Wir haben auch gehört, der Tempelschatz wurde weggebracht. Und ich glaube, es darf uns auch nicht passieren, dass wir all diese Dinge, wie die Stadtmauer und die Stadt, die geschützt hat, der Tempelschatz, der alles reich gemacht hat, dass wir das über das erheben, dass wir Gott begegnen und dass Gott in unserer Nähe ist. Und mir ist was aufgefallen beim Studieren. Der orthodoxe Jude singt und musiziert bis heute nicht in seiner Synagoge. Warum? Weil er sagt, Jerusalem ist noch fern. Es steht nicht wieder für mich. Kein Wort des Gesangs. Kein einziger Ton eines Instrumentes. Der orthodoxe Jude, der betet dreimal am Tag zur Mahlzeit den Psalm 137 und sagt, Herr, lass Jerusalem wiederkommen. Und da war für mich die Frage, ist nicht längst der Tempel Gottes wieder aufgerichtet in unseren Herzen? Für jeden, für dich und für mich im Namen Jesus? Habe ich einfach für mich bewegt an der Stelle, ist manchmal Geschichte auch Geschichte? Ja, so gibt der Psalm auch Ausdruck dieser Gefühlslage. Und sie haben natürlich auch einen ganz konkreten Plan, zumindest der Schreiber. Wie könnte sich alles wieder ändern? Ja, wer ist schuld und all diese Themen? Ja, Jahwe vergisst den Edomitern nicht den Tag Jerusalems, als sie schrien, reißt nieder bis auf den Grund, du Tochter Babels, Verwüsterin, glücklich werd ihr heimzahlt alles, was du uns angetan hast. Die Schuldigen waren ja klar, das war nicht das Volk Gottes, was jahrelang nichts gemacht hat von dem, was Gott ihnen gesagt hat, sondern schuld waren die Angreifer. Ja? Auch dass Jeremia ihnen zigmal gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott genau das machen. Da wollten sie den Jeremia verknacken und umbringen, aber sie wollten nicht auf Gott hören, sondern sie wollten ihren Weg gehen. All das kommt nicht in Ausdruck zu diesem Lied, aber die Schuldigen, die waren benannt. Und schlussendlich mit der Ankündigung, Gott hat auch angekündigt, dass das passieren wird, dass wenn Jerusalem fällt, dass es wieder aufgebaut wird. Und auf diese Forderung haben sie sich jetzt gestützt. Und auch auf die Forderung Auge um Auge, Zahn um Zahn, die seinerzeit Gültigkeit hatte, zu sagen, wenn ihr uns alles nehmt, dann wird Gott euch auch alles nehmen und der Tag muss kommen und er wird kommen und auf den freuen wir uns und dann werdet ihr niedergeschlagen daliegen und zerschmettert und kaputt. Wow. Ist jetzt kein Freudenlied, was ich morgens in der Gemeinde singen würde, aber es hat Einzug in diesen Psalm gefunden. Und wenn man die Situation damals anguckt, vielleicht aus ihrer Sicht sogar mit Berechtigung. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden, die schuld sind. Die Edomiter, Herr zahlt ihnen heim, dann wird alles gut, oder? Und ich möchte für uns sagen, nein, das dürfen wir so nicht für uns nehmen, das stimmt nicht. Denn dieser Psalm ist für uns jetzt kein Gebot oder auch kein Gesetz, auch keine Ordnung Gottes, sondern Ausdruck der Gefühlslage des Volkes Israels. Und was machen denn die schweren Lebensumstände mit uns? Ich denke, wir können die Gefühlslage des Volkes Gottes nachvollziehen. Oft in unserem Leben können wir es nachvollziehen. Und zwar dann, wenn wir die nicht so schönen, die unguten Tage unseres Lebens gerade durchleben. Aber für uns, und das hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal erlebt, gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, auf diese schweren Tage des Lebens zu reagieren. Und ich habe mal so ein paar mitgebracht. Mal fühlen wir uns als Christen selbst schuld an dem, was jetzt passiert ist. Oh je, schlimm. Aber wir sind selber schuld. Und Gott handelt jetzt gerecht und deswegen passiert uns jetzt das und das. Aber ich glaube, keiner weiß, ob es wirklich so ist, oder? Aber oftmals nehmen wir uns in so eine Situation und ich weiß nicht, ob das gut ist. Nicht immer. Manchmal sehen wir uns aber auch im Recht. So war es bei Hiob. Und Gott sagte über ihn, es gibt keinen Zweiten wie ihn, er ist mir vollständig und aufrichtig ergeben. Und dennoch kann es auch bei uns mal sein, dass um uns eine Welt zusammenbricht, wie es dem Hiob auch passiert ist. Er kannte die Worte Gottes vielleicht gar nicht, die er über ihn ausgesprochen hat. Hast du beim Durchstreifen der Erde gesehen? Hast du meinen Knecht Hiob, hast du ihn gesehen? Es gibt keinen Zweiten wie ihn, der so aufrichtig und gottesfürchtig ist wie er. Und was ist dem Hiob passiert? Wow, oder? Mal reagieren wir vielleicht so. Gott, ich habe doch nichts falsch gemacht. Gott, ich tue doch all das, was du forderst. Und doch passiert mir sowas. Und mal ist vielleicht wie bei den Israeliten, die in Babylon sind und klagen und die Schuld bei anderen suchen. Und ich habe vorher schon gesagt, dass sie selber nicht ganz unbeteiligt waren an der Lage. Aber es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen, wenn uns etwas Schwieriges oder Herausforderndes passiert. Aber in allem, und das möchte ich uns jetzt heute durch diese Geschichte zeigen, durch diesen Psalm, ist es dran, auf das Reden Gottes zu hören und weiterzugehen. Und zwar ein Leben lang. Und jetzt und heute auch. Und deswegen freue ich mich jetzt auf den Teil, der kommt. Denn ich habe, als ich das vorbereitet habe, habe ich eine Tatsache entdeckt, die ich euch nachher auch vorlese in Esra, als Ergebnis auf diesem Psalm, das mich total umgehauen hat. Und wo ich gemerkt habe, es kann nicht nur um Leid, um Schmerz und um Fragen und Vorwürfe gehen in diesem Psalm, sondern da muss es mehr geben, dass dieser Psalm auch nach der Zeit in Babylon zurück in Jerusalem weiter gesungen wurde und Einzug in ihr Gesangbuch gefunden hat. Und ich lese euch jetzt etwas, was das Volk Gottes gleichermaßen zeitgleich getroffen hat, als sie dort waren in Jerusalem. Und ihr müsst mein Lesen wieder mitnehmen. Diesmal werden es noch mehr Verse. Ich lese aus Jeremia 29 ab Vers 4. Beziehungsweise ich lese den Vers 1 auch noch schön mit. Es folgt der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die übrig gebliebenen Ältesten und Verbannten, an die Priester und Propheten und an alle schickte, die Nebukadnezar aus Babylon nach Babylonien verschleppt hatte. So, jetzt haben wir den Psalm, der offensichtlich aus dieser Situation herausrührt. Aber wir haben auch einen Brief, der in die Situation hineingeht. Und den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Der ist wirklich spannend. Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. So spricht Jahwe, der Allmächtige Israels. Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Hört auch nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lasst. Denn sie weissagen euch Lügen und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jahwe. Zu der Zeit sind einige falsche Propheten aufgestanden. Wen das interessiert, deren Briefe gibt es auch und auch, was Gott ihnen direkt für eine Antwort gegeben hat. Das wäre aber heute zu viel. So spricht Jahwe: Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal. So, und da habe ich gewusst, wo ich das gelesen habe. Es gibt nicht nur die Situation, sondern es gibt in diese Situation hinein auch noch das Reden Gottes. Wie wichtig, oder? Wie wichtig und wie ein großer Unterschied. Denn Gott redet immer und er hat immer Hoffnung. Manchmal aber auch Herausforderungen, die wir erstmal annehmen müssen. Es ist ja schön, dass Gott uns einen Brief schreibt, aber wir sind immer noch in Babylon, gell? Also, die Spannung merkt ihr, Gott redet, aber doch gibt es manchmal noch Herausforderungen, die wir erst unter die Füße kriegen müssen. 70 Jahre Babylon. Ich freue mich, dass ich am Freitagmorgen beim Frühgebet war. Danke, Frank. Jetzt kommt dein Impuls. 70 Jahre ist ein Lebenswerk. Wenn Gott dir heute sagt, was du die nächsten 70 Jahre zu tun hast, dann brauchst du dir nicht mehr überlegen, was sonst noch auf dich zukommt, oder? Das ist dann ein Lebenswerk, oder? Also wenn jemand von uns, der heute hier ist, mehr als 70 Jahre, dann kann er sich noch überlegen, was er die 5 Jahre sonst noch macht, die danach kommen, oder 10. Aber ansonsten ist 70 Jahre erstmal eine Aussage, finde ich. Wenn Gott jetzt sagt, 70 Jahre wird es noch gehen, aber dann glaube ich, klingen die 70 Jahre deutlicher als das und danach. Aber was sagt er ihnen denn für die 70 Jahre? Und es ist, wow, baut Häuser, legt Gärten an, genießt die Früchte, heiratet, vermehrt euch, betet für die Stadt, lasst euch nicht täuschen. Und am Ende erfülle ich, Gott selber, mein gutes Wort. Ich habe Frieden im Sinn. Ich gebe euch Zukunft, ich schenke euch Hoffnung, ich werde euer Schicksal wenden zum Guten. Wow, oder? Wer streckt da, wenn es ums Austeilen geht? Also ich bin dabei, ja. Ich bin zwar auch gefordert, ein bisschen aktiv was zu tun, aber wenn Gott hier austeilt, da wäre ich gern dabei. Ich glaube, wenn Israel diesen Psalm 70 Jahre später immer noch gesungen hat in Jerusalem, dann deshalb, weil Gott wirklich all das, was er hier gesagt hat, getan hat. Weil er all das getan hat, weil all das passiert ist. Und jetzt kommt das Zeugnis, was ich euch gleich lese, warum es für mich so wichtig ist, die ganze Bibel zu haben. Auch die Chronik, die hier wichtig ist. Und die Könige und Esra und Jeremia und die Psalmen. Weil wir brauchen ganz viele Bücher, um diese ganze Geschichte zusammenzukriegen. Und ich lese euch ein bisschen was vor. Und zwar jetzt aus Esra. Jetzt wird's schön. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyrios sollte sich erfüllen, was Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verkündigungen mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Der babylonische König vom großen babylonischen Reich lässt durch die Offenbarung Gottes im ganzen Land mündlich und schriftlich Folgendes verbreiten. Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem in Judäa einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, möge nach Jerusalem in Judäa hinaufziehen, wo Jahwe, der Herr Israels, wohnt und sein Haus bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Wer irgendwo vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll von den Leuten seines Ordens mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh unterstützt werden. Dazu kann man ihnen freiwillige Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem mitgeben. Wow. Das war jetzt nicht irgendwie ein Prophet oder irgendwas. Das war der König Babylons, der von Gott selber die Offenbarung bekommen hat, den Gott selber gebraucht hat, um diese kleine Gruppe, es war jetzt nicht im Vergleich zu Babylon, dem ganzen Reich, waren das Volk Israel keine große Gruppe. Aber er hat gesagt, also, und jeder, der will, jetzt kann er losgehen. Jetzt hier. Ihr kriegt's zurück. Ihr kriegt's zurück. Und wir haben vorher gelesen, dass Gott dem Volk nach Babylon schreibt, ich werde euer Schicksal wenden. Ich werde es wenden. Und wenn das keine Wendung des Schicksals ist, im Exil, in der Gefangenschaft, wie auch immer, in der Verbannung, in Babylon zu sein, und Gott wendet jetzt das Schicksal, da haut's mich um. Da hat's mich umgehauen, wo ich das in Esra gelesen habe. Wie gut, dass wir dieses Buch haben. Und ich lese euch nochmal was. Und jetzt die Verse, die mich dazu gebracht haben, heute darüber zu sprechen. Insgesamt, und das ist ein Bibelvers, der ist sowas von begeisternd, lest mal den mit. Insgesamt kehrten 42.360 Israeliten in die Heimat zurück. Dazu kamen noch 7.337 Sklaven und Sklavinnen und 200 Sängerinnen und Sänger. Habt ihr schon mal auf dem Losungsblatt gezogen? Habt ihr schon mal als Verheißungszettel gelesen? Ihr wisst gar nicht, auf was ich abziele. Wie viel, haben wir vorher gelesen, hängt die Zittern weg? Lass meine Zunge am Gaumen kleben. Kein Ton soll über meine Lippen kommen. Kein Finger, keine Hand soll ein Instrument spielen. Und Israel, 40.000 Leute, eine Stadt wie Weinstadt, zieht mit 200 vollbeschäftigten, hauptamtlichen Sängern und Musikern zurück nach Israel. Bei 400 Leuten hier in der Gemeinde bräuchten wir zwei. Reed, wir haben erst einen. Die Quote damals war höher. Die hatten noch mehr Bezug zur Musik und noch mehr Freude zu singen. All das, was das Psalm 137 sagt, Herr, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Kein einzigen Silbe wollen wir singen, kein einziger Klang mehr. Warum kommen die dann mit 200 Musikern zurück aus dieser Zeit? Weil sie nicht dabei geblieben sind, bei dieser Gefühlslage, die wir am Anfang gelesen haben. Weil sie die Hoffnung, die Gott in seinem Brief durch den Jeremia gegeben hat, aufgenommen haben, die Bibel zusammengetragen haben, 5-mal mehr Leute waren, als sie zurückgekommen sind, vermehrt euch, das ist passiert, 8.000 oder 9.000 waren noch übrig, 40.000 sind zurückgekommen und 200 Musiker, 200 von denen, die man eigentlich nicht mehr braucht in der Situation, wo sie waren. Hey, ist das nicht der Reichtum Gottes, der zurückkommt? Ist das nicht die Herrlichkeit Gottes, die jetzt hier aus diesem Text herauskommt? Israel ist nicht bei seiner Gefühlslage geblieben, sondern hat getan, was Gott gefiel und er hat es ihnen offenbart. Das Volk baute sich Häuser und sie beteten zu Gott und sie haben für die Stadt gebetet. Daniel ist in dieser Zeit aufgestanden in der Stadt als Berater des Königs. Wollen wir glauben, dass Israel nicht die Geschicke Babylons mitgelenkt hat und die Leute, denn Gott hat sie selber gesetzt, Leute wie den Daniel, der 3-mal am Tag gebetet hat und gesagt hat, nein, ich habe Jeremia gelesen, ich weiß, was ich zu tun habe. Und das lasse ich nicht, weil die Verheißung, die da hinten steht, ist viel größer als meine Situation. Und sie ließen sich nicht täuschen, sondern haben den Auftrag, und ich sage das jetzt, die haben den Auftrag ihres Lebens erfüllt. Denn die, die den Auftrag bekommen haben, ich weiß nicht, wie viele von denen zurück sind nach Jerusalem. Aber wow, oder? Das hat Gott in ein Volk hineingelegt und es ist dabei herausgekommen. Bei allen Herausforderungen, das ist mein Fazit aus Psalm 167, sollten wir alles tun, was der Wille und der Auftrag Gottes ist. Das habe ich aus Psalm 137 herausgelesen. Ich sollte in meinem Leben alles tun, was der Wille und der Auftrag ist, egal was mich herausfordert. Egal wie schwer es auch manchmal ist. Denn das ist sicher, der Trost und der Friede Gottes wird größer sein. Und dann ist Gott unser Schicksal. Und so war es für Israel. Und sie sind zurückgekommen. Und der Tempel hat geblüht. Und ihr könnt jetzt weiterlesen in Esra. Dann kommt die Aufzählung, wie der Tempelschatz, Stück für Stück, Teller für Teller. Alle Artefakte, alles wurde rausgezogen. Alles, was gebraucht wurde für diesen Tempel. Und wurde komplett zurückgegeben. Der Tempel hat geblüht wie vorher. Warum? Weil Gott seine Verheißung wahr gemacht hat an einem Volk, das nicht im Tal geblieben ist, sondern herausgestiegen ist und das angenommen hat, was Gott gesagt hat. Und dann ist seine Herrlichkeit wieder offenbar geworden. Ja, das war's. Psalm 137. Ja, ein Psalm von vielen. Ich glaube, in den anderen steckt noch viel mehr drin. Wir dürfen weiterlesen und weiter suchen und weiter grübeln. Und weiter nach Verbindungen suchen, aber ein Psalm, der erstmal schwer geklungen hat am Anfang, hat eine ganz krasse Antwort, oder? Nämlich den Brief Jeremias und dann für mich in Esra die Aufzählung in Vers 65, das 200 Sänger. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich tiefer suchen. Da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mehr suchen. Wenn keiner mehr singen will, aber ein paar Jahre später mit 200 angestellten Sängern zurückkommt, dann muss ich was verändert haben. Okay? Amen.